Update, der Computerbild-Podcast. Aus dem Testlabor, direkt auf deine Ohren. Moderiert von Kimberly Hofmann und Fabian M. Machel.
Hallo und herzlich willkommen zu Update, dem neuen Podcast der Computerbild mit freundlicher Unterstützung von Fritz. Mein Name ist Kimberly Hofmann, ich leite das Küchenressort bei Computerbild und freue mich, diesen Podcast jetzt mit meinem Co-Host Fabian zu moderieren. Wir erscheinen alle zwei Wochen pünktlich zum neuen Heft und es erwarten euch die neuesten News und Hintergründe aus der Tech-Welt. Außerdem auch immer ein großes Thema der Woche, was wir ausführlich besprechen werden. Und weil wir eine Testredaktion sind, natürlich auch ein Test der Woche, bei dem wir euch Produkte vorstellen, die bei uns in der Redaktion getestet wurden und ausprobiert wurden, zu denen wir viel Meinung haben in der Regel. Und das machen wir alles nicht alleine, oder Fabi?
Nee, Kim, wir sind natürlich nicht alleine. Hallo, liebe Zuhörer und hallo Kim, ich bin Fabian Machel, ich leite das Ressort Alltagstests, schreiben vor allem für den Bildkaufberater und man hat ihn vielleicht schon gesehen in einem Schnitt, wir haben immer einen Gast jetzt dabei, das ist heute Robert Ladentin, unser geschätzter Kollege aus der Hardware. Du bist Experte für Kopfhörer, Lautsprecher und auch, und das ist direkt unser heutiges Thema, Sprachassistenten.
Das ist auch mit dabei.
Ja, dann würde ich es, wie unser lieber Chefredakteur immer sagt, ab in die News.
Die News der Woche.
Sehen wir uns doch mal die nächsten Schlagzeilen an.
Yes, eine Schlagzeile der Woche ist auf jeden Fall Goodbye Bargeld, denn der digitale Euro kommt. Nein, keine Sorge, so drastisch ist es natürlich nicht, dass wir das Bargeld ganz abschaffen. Aber das EU-Parlament hat kürzlich für den digitalen Euro gestimmt. Man ist sich also bereits einig, wie das Konzept aussehen soll.
Genau, da ist ganz wichtig, da möchten wir auch bitte nochmal für Entwarnung sorgen unter unseren lieben Hörerinnen und Hörern, dass das soll den Euro nicht abschaffen. Wir werden weiter Bargeld haben. Europa will sich dadurch bloß so ein bisschen weiter von US-Konzernen wie Visa und Mastercard unabhängig machen. Die haben momentan 64% aller Kartenzahlungen, laufen durch die wickeln die ab. Und es ist ein ganz vernünftiger Schritt, würde ich sagen, da so ein bisschen mehr auf Unabhängigkeit von Europa zu setzen.
Absolut. Ich konnte mir darunter am Anfang gar nicht so viel vorstellen, um ehrlich zu sein. In der Praxis bedeutet das aber runtergebrochen ganz einfach, dass wir in Zukunft vermutlich alle eine App auf dem Handy haben werden von der Europäischen Zentralbank und die funktioniert wie das Portemonnaie, was wir früher in meiner Tasche hatten. Das heißt, man kann Geld dort draufladen und dann wie Bargeld benutzen. Sei es für 2 Euro im Späti für die Cola oder auch der große Supermarkteinkauf. Alles kann dann darüber bezahlt werden.
Ja, also alles nicht so schlimm. Die Suppe ist dann nicht so heiß, wie sie gekocht wird, nehme ich an. Ich habe auch was dabei. Illegales IPTV, da wird jetzt dagegen vorgegangen, verstärkt. Die Staatsanwaltschaft oder Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland ermitteln da jetzt gerade ganz massiv gegen Nutzer illegaler IPTV-Dienste. Also das sind Leute, die Sky oder Netflix über so billig Schwarzmarkt-Software-Produkte gucken. Ja, da wird jetzt groß dagegen vorgegangen.
Ja, die Zahlen dazu sind inzwischen auch ganz schön heftig, denn die Zentralstelle, das Cybercrime in Bayern, hat aktuell mehr als 1000 Verdächtige im Visier. Es werden zudem Strafverfahren eingeleitet, unter anderem von der Staatsanwaltschaft Duisburg. Die hat rund 500 Verfahren am Laufen und in Köln wird sogar über 4000 Kunden nachgegangen.
Ja, so als Hintergrund, diese Razzien, die da online durchgeführt werden, greifen komplette Kundendatenbanken ab. Also das sind Namen, das sind Adresse, aber eben auch Zahlungsdaten. Wer da mit PayPal oder mit Kreditkarte oder gar Überweisung gezahlt hat, hinterlässt da eine ziemlich klare Spur, der die Staatsanwaltschaft auch nachgehen wird.
Und das ist gar kein Kavaliersdelikt. Es lohnt sich da gar nicht, so viel zu sparen. Denn wenn man erwischt wird, drohen Strafen von 1.000 bis 1.500 Euro, im Extremfall sogar Freiheitsstrafen.
Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist man da in so einem verdächtigen IPTV-Angebot drin. Man spart vielleicht mit einem Abo, aber auf längere Zeit zahlt man dann deutlich drauf. Vor allem, wenn der Staatsanwaltschaft dann an der Tür klopft.
Und zum Abschluss nochmal was für die Gamer unter uns, vielleicht auch für unseren Gast Robert. Denn GTA 6 erscheint am 19. November 2026, ist
endlich,
jetzt sogar endlich schon vorbestellbar, sorgt aber für einigen Unmut bei Xbox-Spielern.
Ja, das Problem ist nämlich so ein bisschen, es wird ganz massiv mit den Features, die der DualSense-Controller von der PS5 hat, geworben. Also haptisches Feedback, adaptive Trigger. Das hat einfach die Hardware der Xbox einfach nicht. Der integrierte Lautsprecher, wenn ich mich nicht ganz irre, geht auch auf die Aktionen der beiden Hauptfiguren ein.
Das ist, ich glaube, da ist viel Marketing-Sprech einfach mit drin. Klar, der Controller war immer so der Selling Point der PlayStation 5 und ja, der hat Lichter dran, die auch schon vorher genutzt wurden. Das ist alles ganz nett. Ich finde jetzt wirklich so immersiv, wie sich das immer schimpft, also dass es dich wirklich ins Spiel zieht. Dieser kleine Lautsprecher trötet da so ein bisschen vor sich hin. Ich glaube nicht. Und technisch sind ja beide Konsolen auf einer Stelle. Also vielleicht ist das Spielerlebnis etwas besser, aber man hat jetzt nicht irgendwie eine höhere Anzahl an Bildern pro Sekunde. Also Spiel läuft nicht flüssig oder sonstiges. Was spannender wird, ist eher, wie es dann auf der PlayStation 5 Pro laufen wird, weil da haben wir ja natürlich technisch auch nochmal einen Unterschied wirklich. Und da kann man wirklich sagen, auf der PlayStation 5 Pro wird es besser laufen
am Ende. Gerade wird ja vermutet, dass die Xbox Series XS Version so ein bisschen schnellere Ladezeiten bekommt. Grätsch mir rein, falls das...
Ich glaube, viel Homöopathie
ist da mit drin.
Also ja, es gibt der Arbeitsspeicher der Xbox ist an sich schneller ein bisschen, aber im Endeffekt gab es dann hier wirklich so große Unterschiede und im Endeffekt reden wir im Sekundenbereich, wenn es jetzt um Ladezeiten geht. Also es dauert jetzt nicht mehr irgendwie 5 Minuten, bis das Spiel geladen ist, sondern da ist man schon eigentlich relativ flott unterwegs. Und klar, die Xbox Series S, das ist ja dann diese kleine eingeschränkte, da wird es auch noch spannend, wie schlecht dann eher das Spiel drauf laufen wird oder wie gut dementsprechend. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, Xbox Series X und PS5-Spieler einfach ein sehr ähnliches Erlebnis haben werden am Ende.
Ja, man merkt, ich bin kein Konsolenspieler. aber ja, dann kann man das neue Erlebnis in Vice City ja dann so ein bisschen schneller hoffentlich genießen.
Das Thema der Woche.
Ja, und wir sind ganz froh, dass wir dich heute da haben, Robert, denn du hast jetzt schon deinen Input zu GTA geben können, wo wir beide, glaube ich, nicht so die Profis sind. Und genau gleich ist es auch mit den Sprachassistenten und mit Kopfhörern. Und das ist unser Thema der Woche. Viele von euch kennen ja bestimmt den Satz Hey Alexa oder Hey Siri, denn seit über 12 Jahren sprechen wir inzwischen mit unseren Sprachassistenten. Sei es einfach, um Wecker zu stellen, um den Timer zu stellen, wenn wir uns eine Pizza in den Ofen schieben oder auch, was ich sehr praktisch finde, wenn man abends schon im Bett liegt und vergessen hat, das Licht auszumachen.
Ja.
das ist so die beste Funktion, die ich dabei kenne. Dabei ist das Konzept, dass wir mit Sprachassistenten sprechen, schon viel älter, denn der erste Sprachassistent hieß nicht Alexa, sondern Audrey und wurde bereits in den 50er Jahren entwickelt. Oh, damals noch ein bisschen reduzierter, denn er erkannte gesprochene Ziffern zwischen 1 und 9, allerdings auch nur, wenn eine bestimmte Person diese ausgesprochen hat. Da sind wir heute natürlich ein bisschen weiter. Der wirkliche Mainstream-Moment kam 2011, als Apple Siri ins iPhone 4S integrierte. Ich glaube, das war sogar das erste iPhone, was ich jemals hatte. Wahrscheinlich ein paar Jahre nach 2011. Aber das war der Moment, in dem wir Sprachassistenten tatsächlich millionenfach dann auch in unserer Hosentasche hatten. Andere große Namen wie Google, Microsoft oder Amazon sind dann nachgezogen und damit sind Sprachassistenten dann auch von unserer Hosentasche in unsere Wohnzimmer, in die Küche und nach Hause gewandert. Einfach. Und heute stehen wir an einem ganz großen neuen Wendepunkt, denn jetzt zieht auch KI in diese Sprachassistenten ein und wird das nochmal grundlegend verändern. Dann ist es einfach nicht mehr Frage-Antwort, sondern man kann ein richtiges Gespräch führen. Vielleicht sogar besser als mit dem Freund, der gerade zu Hause Fußball guckt oder so. denn das Ganze passiert jetzt mit Alexa Plus, was Amazon im Februar 2025 vorgestellt hat. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, Robert, Was denkst du, werden Sprachassistenten 2026 im Alltag so für eine Rolle spielen? Interessiert mich ja natürlich nicht, das ist ja mein Ressort. Mich interessiert der Alltag der Leute. Was denkst du, wird das für eine Rolle spielen? Also wird das über, hey, stell mir mal einen Wecker hinausgehen?
Ich denke, man müsste ja so ein bisschen schauen, wie sich die Kommunikation mit Geräten auch so ein bisschen gewandelt hat im Bereich KI. Viele haben angefangen, mit ChatGPT zu schreiben oder auch zu reden. Wenn man mal mit so ChatGPT geredet hat, klingt das ja super natürlich. Da werden auch natürliche M's und A's eingebaut, was ich sehr erschreckend fand, als ich mal mit ChatGPT so geredet habe. Und ich denke, dass dort einfach auch dieses Googlen quasi entfällt. Mal schnell eine Frage stellen. Man hat das ganze Internet quasi für sich offen und das wirklich jetzt mehr als eine wirkliche Assistenz, einen wirklichen Sprachablauf hat. Man hatte damals so ein bisschen schon diese Hoffnung, okay, wenn Alexa in die Wohnzimmer einzieht, okay, das ist wie ein natürliches Gespräch, was ich habe. Und man hatte dann einfach diese typische Alexa-Denkpause mit dabei. Es war halt alles langsam, es hat alles so ein bisschen gedauert. Und jetzt entwickelt es sich so ein bisschen in diese Richtung hin, wo es schon immer hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Mhm. Und das hat natürlich alles gedauert. Alexa ist natürlich da auch sehr ambitioniert. Sie wollen halt viele Dienste einbauen. Alexa zum Beispiel sieht sich aber wirklich als dieses klassischen Assistent, ich möchte dir das Leben erleichtern. Bei Google ist das so, Gemini ist ja so ein bisschen so die große Wundertüte, die alles so mit dabei bietet. Und Apple Siri ist ja dann auch, was dann eher auf Gemini setzt, dann auch eher so, was alles mit zusammen bietet. Und Alexa sieht sich dann wirklich noch in diesem Home-Appliance-Bereich, in diesem Smart-Home-Bereich.
Mhm. Spannend.
Wie ist denn da der typische Use-Case? Ich kann mir das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, wie man mit so einem Sprachassistenten interagiert über Stell mir mal einen Timer und mach mal das Licht aus hinaus.
Das wird jetzt alles so ein bisschen natürlich. Also du kannst zum Beispiel jetzt sagen, wenn du abends im Bett liegst und dann kannst du Alexa sagen, du, ich möchte gerne gemütliche Stimmung haben. Alexa registriert dann, okay, ich werde das Licht auf 50% dimmen, ich werde vielleicht von einem Kaltweiß in ein Warmweiß oder in ein Orange wechseln. Solche Sachen, also einfach eine von dir aus intuitivere Möglichkeit, mit Alexa zu kommunizieren. Alexa kann sich dann auch Sachen merken. Das heißt, wenn ich Rezepte habe und ich vorher gesagt habe, okay, ich ernähre mich vegan, vegetarisch und Alexa soll sich das merken, dann wird das dementsprechend so sein, dass sie dir auch nur solche Rezepte rausgibt und dann auch mal so sagt, ja, ich schlag dir das und das vor und hey, das ist ja eine gute Wahl und soll ich dir nicht gleich auch noch die Sachen auf die Einkaufsliste setzen zum Beispiel? Das ist so ein, man hat halt wirklich jetzt so eine richtige Gedankenkette. Man hat nicht diesen klassischen, ich rufe diesen Befehl aus und Alexa macht das, sondern man tritt mehr in den Dialog wirklich.
Wo siehst du so die größten Schwächen bei den drei großen Playern, also Alexa, Siri und Google Assistant? Wo würdest du sagen, hey, da fehlt es einfach noch, da fehlt uns noch was?
Also bei Alexa Plus, habe ich mich am meisten aktuell beschäftigt und bei der ist es, diese klassische Denkpause ist immer noch drin. Ah, okay. Also es ist natürlich diese Verbindung zu den Servern. Man wünscht sich natürlich, dass das alles schneller geht, aber das sind teilweise auch infrastrukturelle Sachen, also Internetverbindung, wie schnell sind dort eben die Daten beim Gerät am Ende des Tages. Da ist Alexa noch so ein bisschen dabei und bei Alexa ist das wie gesagt so, sie versteht sich denn eher als ein Heimdiener, Dienerin, möchte man so sagen, also eine KI, die nur im eigenen Haus bleibt und Gemini geht quasi auch raus und da ist diese, man möchte sagen, User Experience geht dann auch auf dem Smartphone weiter, das ist dann bei Alexa etwas eingeschränkter, obwohl Alexa auch zum Beispiel mit BMW zusammenarbeitet und man quasi die Alexa Plus in seinem aktuellen BMW X3 war das, da mit dabei ist und sagen möchte, okay, ich habe dort eine Anfrage gestellt und die kann ich dann zu Hause auch weiterführen. Und bei Apple Siri hat sich ja, Siri ist ja in dem Sinne nicht weiterentwickelt worden. Apple hat ja dann auf Intelligence gesetzt und hat auch gesagt, okay, wir kommen da selber nicht weiter, wir setzen auf ein Gemini-basiertes Prinzip. Ja. Und da merkt man schon, okay, Apple hat damit einfach mit dieser ganzen Erstellung von KI-Modellen jetzt nicht so die Ahnung. Da ist halt einfach dann Google der Vorreiter, was eben die Leistung der KI selbst, was die alles kann, wie schnell sie reagiert, wie schnell sie Anfragen macht, wie richtig die Anfragen sind. Das ist ja auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie genau ist diese KI und macht sie Fehler oder macht sie keine Fehler? Und da ist, was die, ich sag mal, die reine Intelligenz angeht, eben Gemini weiter vorn.
Ich muss gleich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade eben erwähnt, dass Alexa eher in der Wohnung bleibt und nicht auf Smartphone und auf die Welt außerhalb quasi reagiert. Wie kann ich mir das dann vorstellen, zum Beispiel, wenn ich nach einem Rezept frage und Alexa mir das auf die Zutaten auf die Einkaufsliste setzen will, kriege ich dann einen vollen Amazon-Warenkorb oder wie genau läuft das, wenn es eigentlich nur innerhalb des Universums stattfindet?
Und das kannst du dir ein bisschen aussuchen, wenn du möchtest du das als Notiz haben auf dein Smartphone zum Beispiel, dann geht das natürlich darauf. Du kannst aber auch sagen, du möchtest diese Liste gerne bei Amazon mit dabei haben und das gleich über Amazon bestellen. Also diese Konnektivität zu Amazon ist immer mit dabei. Oder du kannst natürlich auch sagen, hey, ich möchte für meinen Freund, meine Freundin, die hat in 2 Wochen Geburtstag und ich habe mal mit der drüber geredet, die findet das und das gut. Was schlägst du mir als Geburtstagsgeschenk vor? Pack das doch gleich in den Einkaufswagen, bestell das gleich, verpack das als Geschenk und fertig ist. Also diese Dienste mit Alexa selbst funktionieren auch sehr gut. Und wenn es jetzt Rezepte angeht, haben wir zum Beispiel Chefkoch als klassischer Rezepte-Hub, als diese Internetseite mit dabei, wo sie ihre Rezepte eben rauszieht.
Da sind wir ja schon direkt in Agentic AI, da sind wir schon direkt in den, also in so einen kleinen Agenten, die
genau.
sich konnektiv an verschiedenen Aufgaben arbeiten. Du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt. Ich glaube, mich würde der Umkehrschluss interessieren. Was funktioniert da noch nicht? Also was kann das Ganze einfach noch nicht so richtig?
Das hängt so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf ab. Dadurch, dass wir eben, wie gesagt, auf Smart Home und auf bestimmte Dienste beschränkt sind, muss man sich natürlich eher gucken, okay, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen? Ich kann eben dann eher die Rezepte abrufen und ich kann natürlich nicht in meinem örtlichen Supermarkt nachfragen, ist das da verfügbar zum Beispiel oder was kann ich da denn dementsprechend über den örtlichen Supermarkt kaufen? Also das ist doch so ein bisschen dann schon eingeschränkt. Dann hängt das immer sehr von Amazon ab, welche Dienste dementsprechend unterstützt sind und ich sag mal auch so Kinobuchungen, wenn das Kino eben nicht mit dabei ist oder wenn das Restaurant nicht mit OpenTable zusammenarbeitet, das ist eine App oder eben ein Buchungsdienst für Restaurants, wenn die dann nicht mit zusammenarbeiten, dann kann ich Alexa noch so oft sagen, dass ich in diesem Restaurant gerne einen Tisch haben will. Er wird mir dort oder Alexa wird mir dort einfach keinen Tisch buchen.
Alexa kann ich anrufen.
Alexa wird nicht anrufen, aber das ist ja so, der so bei OpenTable zum Beispiel muss ja gar nicht mehr angerufen werden. Und
Wie ist es dann bei der Buchung von Konzerttickets? Weil das ist ja inzwischen sehr komplex geworden mit dem Vorverkauf und sich da reinloggen und irgendwie hoffen, dass man für begehrte Künstler noch ein Ticket abbekommt. Und das habe ich auch schon gelesen, dass Alexa Konzerttickets buchen kann.
Das ist mir erst bekannt in den Staaten. Das ist hier noch nicht in Deutschland so weit verbreitet. Und das ist, das ist auch so ein Feature, was dann eher in den Staaten ist, bevor das dann irgendwie nach Deutschland.
Und vermutlich ebenso nur angeknüpft an verschiedene Anbieter, richtig?
Genau. Mit Ticketmaster arbeiten sie direkt zusammen. Ich glaube, man wird aber gerade bei der Ticketbestellung einfach nicht drumherum kommen, drei Browser zu öffnen und irgendwie Glück zu haben, in die Warteschlange zu kommen.
Tragisch,
das wäre doch mal eine Innovation.
Ja, ja. da baust du mir gerade wieder eine super Brücke. Danke dir,
das ist
fantastisch. Alexa Plus kostet $14.99 in den Staaten gerade?
Genau, in Deutschland soll dann $22.99 der Preis final sein. Für Prime-Mitglieder ist es kostenlos. Und wir sind aktuell noch in einer sogenannten Early Access Phase, also in einer Phase, wo die noch eben mit Tests behaftet ist, wo noch nicht alle Zugang haben. Man kann sich für den Early Access kostenlos anmelden oder man kauft sich ein aktuelles Alexa-Gerät bzw. Amazon-Gerät, wo das schon drauf vorinstalliert ist. Dann hat man da schon Zugang dazu. Und wenn diese Testphase abgeschlossen ist, dann haben wir halt eben einen Preis für Nicht-Prime-Kunden von $22.99 pro Monat. Und alle anderen, wir können das eben über die Prime-Mitgliedschaft so rum benutzen.
Glaubst du, da wird man bereit sein, hier in Deutschland dafür zu zahlen?
Ich sehe es nicht. Dadurch, dass Prime insgesamt günstiger ist. Wir haben ja so ein Prime-Abo, liegt ja bei 9 € im Monat. Da ist es einfach sinnvoller für den Umfang, den Prime zu nutzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke von Amazon. Es wird eher noch spannend zu werden, weil man kennt diesen Move von Amazon. Die haben ja beim ihrem Streaming-Service irgendwann diese werbefreien Mitgliedschaften eingeführt. Das könnte ich mir bei KI auch vorstellen, aber ich glaube, sie werden dann auch so sagen, okay, das kostet vielleicht 2 € oder 3 € mehr. Für Hardcore-Fans, die sich eh schon in diesem Alexa-Ökosystem befinden und Alexa viel benutzen, die werden das auch machen. Ich glaube, da ist die Bereitschaft da, weil es ja dann doch relativ viele Vorteile bietet in der täglichen Ausübung oder halt einfach in dem täglichen Leben so. Aber ich glaube, jeder, der auch jetzt nicht bei Amazon Prime Streaming auf das werbefreie Abo geschaltet, umgeswitcht ist, wird auch jetzt nicht zu Alexa Plus umswitchen.
Gibt es dann schon einen ungefähren Zeitplan, wann Alexa Plus auch wirklich komplett ausgerollt wird oder ist das aktuell noch nicht absehbar?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ich kann mich daran erinnern, ich war damals 2023 in Washington bei der Vorstellung, wo Alexa Plus das erste Mal so ein bisschen gezeigt wurde. Und jetzt ist es in Deutschland angekommen. Also man kann sich vorstellen, ja, es gibt viele Probleme, gerade auch, was diese ganze, man nennt das Lokalisierung, also dieses vom Englischen ins Deutsche, wie wird das alles angenommen mit Dialekten und Sonstiges. Da ist ja auch die deutsche Sprache sehr vielseitig. Und das ist natürlich dann schwierig, das irgendwie alles umzusetzen, dass alles richtig funktioniert, dass es keine Fehler gibt und Sonstiges. Ich würde als frühesten Zeitraum vielleicht den Herbst sehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es noch ein gutes Jahr dauern wird, bis es dann endlich von diesem Early Access wegkommt.
Mhm. Du hast es jetzt im Early Access aber auch schon testen dürfen für uns.
Genau.
Wie geht ihr dann damit um? Weil das war jetzt ein ganz spannender Einwurf, das auch mit Dialekten zu testen. Habt ihr da auch mal richtig bayerisch loslegen lassen oder sächsisch?
Ich wurde nicht gefragt.
Noch das
nicht.
Machen wir mal. Nein, tatsächlich, obwohl ich auch aus Berlin komme, habe ich wirklich gar keinen Akzent. Und ich versuche eigentlich mit relativ, man switcht ja automatisch auch, sobald sie einen nicht versteht, in ein sehr deutliches Deutsch. Und dadurch mit Akzent haben wir es leider nicht getestet. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal.
Ja, das würde ich wirklich richtig spannend finden. Weil manchmal, also man kennt das ja von sich selbst, dass man manchmal sich denkt, Entschuldigung, wie war das bitte? Also kann ich mir schon vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist für so Sprachassistenz.
Ist auch witzig, so haben Bayern untereinander auch tatsächlich. Das ist dann, könnte man verschiedene Alexas nebeneinander stellen.
Das beruhigt mich ein bisschen.
Ich glaube, ich würde gerne so ein bisschen zu so einem kritischen Punkt, Datenschutz, müssen wir drüber sprechen. Alexa Plus verarbeitet ja noch mehr Daten in der Cloud gerade. Siehst du das als problematisch aus so einem deutschen Blickwinkel?
Ich glaube, wir Deutschen sind von Natur aus sehr vorsichtig, was solche Sachen angeht. Ich denke, dass jeder, der eine Alexa bereits bei sich zu Hause hat, weiß, worauf er sich einlässt und weiß, womit er damit umgeht. Mhm. Und das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen mit solchen Diensten. Ich gebe meine Daten, damit alles eben so umfangreich miteinander funktioniert. Und machen uns nichts vor, es ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen. Was da mit den Daten passiert, ist immer schwierig. Ja. Alexa hat natürlich vorher schon immer geprüft, in diesen deutschen Datenschutzrichtlinien zu bleiben und dementsprechend sich dort zu bewegen. Und wenn man darin das Vertrauen legt, dann kann man damit umgehen. Aber jeder, der schon vorher gegenüber Alexa skeptisch war, wird sich nie eine Alexa anschaffen. Der wird wahrscheinlich auch keine Alexa Plus sich anschaffen. Und alle, die dafür offen sind und das eben auch kein Problem haben, persönliche Dokumente zum Beispiel hochzuladen, um Arzttermine halt einfach im Kalender zum Beispiel zu haben, die werden auch weiterhin das nutzen. Das ist, glaube ich, dann echt so eine Frage, wie der Konsumer das wahrnimmt. Aber wie gesagt, Alexa bewegt sich dementsprechend im deutschen Recht einfach oder im deutschen Rechtsraum oder auch europäischen Rechtsraum. Ja. Insofern ist das natürlich immer zweischneidig zu sehen, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie groß Probleme haben, die vorher noch nicht aufgetreten sind.
Okay, ja.
Wie ist denn das, wenn man sich eine Alexa ins Wohnzimmer stellt? Sie lauert ja eigentlich die ganze Zeit darauf, dass irgendwann ihr Name gesagt wird, damit sie zum Einsatz kommt. Muss ich mich dann so ein bisschen drauf einstellen? Wir kennen es, glaube ich, alle von unseren Handys, die irgendwie, warum auch immer, mithören können und dann personalisierte Instagram-Werbung ausspielen über das Thema, was man eigentlich noch nie gehört hat, wo man sich aber am selben Tag irgendwie das erste Mal drüber unterhalten hat und dann kriegt man die perfekte Werbung. Wird das mit der Alexa auch passieren, wenn man sich die ins Wohnzimmer holt?
Dafür musst du gar nicht mit dir reden. Das macht dir schon, wenn du bei Alexa mal bestellt hast, dann wird ja immer angezeigt, was andere auch bestellt haben. Also in diesem Punkt ziehen sich die Daten eher dann daraus, als das, was dann irgendwie mit dabei ist. Wenn du aktiv mit dir redest, dann wird sie sich das merken. Aber wenn du so darüber redest, wird das nicht passieren. Also das ist nicht so schlimm wie bei einem Smartphone und eben Instagram ist da, glaube ich, das beste Beispiel.
Absolut, ja.
Erschreckenderweise, ja. Lass uns so ein bisschen allgemeiner wieder zu den Assistenten gehen, wenn wir so ein bisschen aus dem Thema rausgehen. Du hast nämlich noch was mitgebracht, das will ich auch noch sehen. Aber wenn du jetzt sagst, von den großen Assistenten, die wir so haben, welcher ist der 2026 so der smarteste und warum?
Da würde ich ganz klar auf Google Gemini setzen. Google war schon Anfang an immer mit dabei und ist in der Entwicklung, hat auch mit die größten Sprünge in den letzten Jahren hingelegt. Das ist einfach, wenn man jetzt von dem technischen Aspekt und einfach von der Zuverlässigkeit der KI mit dabei sieht, ist einfach Gemini ganz weit vorn. Wie gesagt, beim Alexa haben wir halt eben den Anspruch, wir sind halt eben im Smart Home. So, das ist einfach ein etwas anderes Anwendungsgebiet und Gemini ist dann doch einfach weiter gefasst von wegen, ja, versuch mir mal irgendwie Vorträge mit zusammenzufassen, Bilderstellung oder sonstiges. Mhm. Und wie gesagt, und auf einer Stufe sehe ich dann auch eben Apple Siri, beziehungsweise da ist es ja eher Apple Intelligence.
Ja.
Und welches System würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sich da irgendwie ganz neu in diese Welt reinarbeitet?
Wenn es um das Smart Home geht, tatsächlich Alexa. Der Zugang ist am einfachsten, die Geräte sind relativ günstig und da geht es halt gleich los, dass man dann man braucht ja einfach irgendwie immer einen Lautsprecher zu Hause und das ist dann wirklich mit am einfachsten. Die Geräte sind mit sehr vielen Smart Home Sachen, sämtliche Glühbirnen sind damit kompatibel, das ist so der beste Einstieg irgendwie ins Smart Home und auch natürlich auch so ein bisschen in die KI. Sie überfordert einen auch nicht, man hat wie gesagt diese leicht gesetzten Grenzen und das finde ich eigentlich so am einsteigerfreundlichsten.
Spannend. Vorgestern war ich auf dem IFA-Kickoff und da ging es auch ganz viel um so, wie interagieren wir künftig mit KI. Es geht ja, der Trend geht ein bisschen weg vom Tippen. Smartphones sind ja auch für Apps entwickelt, vordergründig. Und der Umgang mit AI soll eher über Sprache laufen. Ich hatte jetzt gelesen, dass Sprachassistenten Stimmungen erkennen sollen und wie deine Stimme gerade gefärbt ist. Wie findest du das? Ich finde, die Vorstellung ist so ein bisschen gruselig.
Ich finde das an sich interessant. Die Frage ist ja, wie die KI einem eingestellt ist. Man hat ja immer mitbekommen, auch in der letzten Berichterstattung, dass die KI ja immer sehr zustimmend ist, auch zu teilweise einem gefährlichen Grad. Mhm. Und dass sie halt einem immer bestätigt. Und wenn sie dann halt rauslesen kann aus der Stimme, wird sie wahrscheinlich immer versuchen, wenn ich jetzt etwas lauter und aggressiver bin, mich zu besänftigen oder sonstiges. Ich glaube, die KI wird mich nicht herausfordern oder mich anschreien. Ich glaube, vielleicht wird es irgendwann solche Prompts geben. Man kann ja auch bei ChatGPT zum Beispiel sagen, sei bitte so brutal ehrlich, wie es nur geht. Das ist ja möglich. Und ich glaube, dass es dann den Nutzerinnen und Nutzern einfach immer eine Möglichkeit geben wird, okay, wie passe ich die KI an und soll sie das machen oder soll sie das auch nicht tun? Mhm. Dass ich ihr explizit sage, versuch bitte diese Stimmungserkennung rauszunehmen. Klar, es ist natürlich gruselig, es ist natürlich aber auch spannend, ob dann halt irgendwann auch raushörbar ist, lügt man oder nicht. Ne? Ja. Das sind halt auch solche Sachen, wo dann eben KI dann vielleicht auch in ganz anderen Kontexten genutzt werden kann. Ich denke aber im natürlichen Heimgebrauch, wenn ich jetzt sage, Alexa, mach bitte das Licht aus und sie macht das nicht und ich sage das mit ein bisschen mehr Nachdruck. Ich glaube nicht, dass sie dann anders reagieren wird. Ich glaube nicht, dass sie sagen wird, jetzt beruhig dich mal bitte oder sowas. Insofern, das denke ich nicht.
Dann ist diese kleine Gedenksekunde am Anfang doch weg. Jetzt wird's ernst.
Robert, jetzt komm erst mal runter.
Ich fand ja am Anfang Apple Siri immer so ein bisschen frech, muss ich ja sagen.
Ja, da ist ein bisschen CS drin. Ja,
ja, die war immer so ein bisschen, ja, okay, mache ich, aber auch nicht so freiwillig, ne?
Das ist ja aber eigentlich ganz cool, wenn die KI einem nicht einfach immer dauerhaft nur zum Mund redet. Ja. Was ist denn noch so ein Feature, was du dir irgendwie für die Zukunft wünschen würdest?
Einfach, dass alles schneller funktioniert, aber ich glaube, das hängt auch einfach mit Datenausbau ab, mit natürlich weiteren Datenzentren, die dafür natürlich gebaut werden müssen. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, weil es ja auch in eine ganz ökologische Richtung geht. Wie geht man damit um? Und natürlich wäre es dann einfach besser, vielleicht, dass die Geräte so leistungsfähig sind, dass wir eine KI quasi auf dem Smartphone zum Beispiel haben und nicht extra die Daten rausschicken müssen, sondern die von sich aus alles macht. So ein bisschen dezentralisiert ist also ein bisschen das Stichwort. Das wäre natürlich sehr cool, aber ich glaube, da sind wir noch mindestens 10 Jahre von entfernt. Gerade wenn wir halt jetzt sehen, die Preise für Hardware gehen immer weiter hoch und das kann sich dann auch nicht jeder leisten. Das ist dann auch noch so eine Sache. Wer kann sich das am Ende leisten? Wer kann am Ende davon profitieren? Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Bewegung drin und das wäre einfach so der Wunsch, dass man halt irgendwann so die kleine KI auf dem Smartphone einfach hat und damit der einfach interagieren kann.
Ja.
Ich habe da auch im letzten, vor kurzem den Film Her gesehen. Habt ihr den mal geschaut mit Scarlett Johansson und Joaquin Phoenix, wo es darum geht in der Zukunft, dass eine Person sich in ein, da war es noch halt ein Betriebssystem, sich in das Betriebssystem verliebt und das halt auch anfängt, dann selbstständig zu denken. Finde ich halt heute, obwohl der Film, der glaube ich von 2013 war, ist halt immer noch super spannend. Und dieser Austausch mit KI, das ist glaube ich da alles so ein bisschen, was das schon so ein bisschen vorausgesagt hat, aber dann doch noch nicht so weit war, wie man sich das jetzt vorstellt. Und ich glaube, bis das zum Beispiel diesen Punkt erreicht, vergehen noch locker 20 Jahre.
Obwohl ja alles immer schneller geht, als man so annimmt, finde ich. Ich finde es auch ganz gruselig manchmal, dass wir jetzt in so einer Zeit schon leben, die irgendwie immer prognostiziert war, wo wir jetzt mittendrin stecken und eigentlich hilft es doch auch in den meisten Fällen.
Die fliegenden Autos haben wir noch nicht.
Genau,
bin ich sehr traurig drüber.
Ich bin froh, wenn die Bahn fährt.
Ja, wohl wahr, ja.
Auch das wird schneller gehen, als es uns lieb ist wahrscheinlich.
Robert, mal Butter bei die Fische. Du bist ja Expertin auf dem Gebiet. Unsere Hörer und Hörerinnen, wenn die jetzt das meiste aus dem Sprachassistenten rausholen wollen, was wären da so deine Hacks, wo du sagst, okay, das ist so ein kleiner Kniff, dann kann das Ding ein bisschen mehr, dann macht es so ein bisschen, dann geht es so ein bisschen mehr in die Richtung, in die ich will.
Ich glaube, da ist so der wichtige Punkt Personalisierung, dass ich mit der KI erstmal sie anfüttere mit Daten, damit sie mehr über mich weiß, damit ich halt was rausbekomme. Das ist halt dieses Geben und Nehmen, was man halt immer mit dabei hat. bei Alexa wäre das zum Beispiel, dass ich halt eben mein E-Mail-Konto auch damit verknüpfe und zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail bekomme, irgendwie von der Schule, dann und dann ist irgendwie Flohmarkt in der Schule und Alexa hat dann Zugriff eben darauf, hat Zugriff auf diese Daten und macht mir dann gleich einen Termin in meinem Kalender zum Beispiel. Und das ist halt die Sache. Man muss halt bereit sein, ein bisschen was von sich dann dementsprechend abzugeben, der KI genau sagen, was man möchte, ihr genau diese sogenannten Prompts, diese Befehle geben, damit sie wirklich auf dich so reagiert, wie du es möchtest. Eben zu sagen, zum Beispiel im Fall von ChatGPT, sei bitte immer brutal ehrlich zu mir. Ja. Und dann kann man einfach am meisten rausholen. Das ist halt einfach, ich gebe etwas, um halt dann dementsprechend was rauszubekommen.
Jetzt hast du uns heute ja auch eine Alexa mitgebracht und wir haben so oft den Namen Alexa gesagt und sie ist nicht angegangen. Das ist ja vielleicht auch ein Hack, den man in der ein oder anderen Situation doch gebrauchen könnte. Wie hast du das gemacht, dass sie hier nicht die ganze Zeit auf uns reagiert?
Sie ist nicht angeschlossen. Sie ist nicht angeschlossen. Ich glaube, man hätte noch als Disclaimer am Anfang der Folge sagen müssen, wir werden sehr oft Alexa sagen. Also wenn jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über die Alexa angesprochen sind, es tut uns leid.
Alexa, stopp.
Da gab es doch mal eine sehr witzige South Park-Folge dazu, wo dann sämtliche Sachen mitbestellt wurden, weil Cartman irgendwie hintereinander Sachen gesagt hat. Sonst hätte ich gesagt, noch vor der Folge einfach mal diese Stummtaste drücken bei der Alexa, damit sie halt nicht alles zuhört. Das lässt sich ja ganz einfach machen. Das lässt sich in der Regel auch immer über die App machen, dass man das Mikrofon deaktiviert. Das ist, glaube ich, so der erste und beste Schritt einfach dazu, damit sie nicht sofort reagiert. Man kann natürlich auch das Ansprechwort wechseln. Also ich habe das bei mir zu Hause, sage ich zum Beispiel Echo anstatt Alexa. Allein das ist schon mal so ein kleiner Unterschied, der mit dabei ist. Das ist im Prinzip, und wie gesagt, die haben wir jetzt hier nicht angeschlossen, weil das hier oben auch immer mit dem WLAN etwas schwierig ist.
Das ist natürlich der beste Hack hier.
Ja. Das ist natürlich der beste Hack. Und Alexa selber macht das so, wenn man halt eben diese klassische Alexa-Werbung haben, dass sie einen nicht fürs menschliche Gehör hörbaren Ton immer mit abspielen, damit die Alexa weiß, okay, jetzt reagiere ich nicht. Das ist möglich, das lässt sich dann irgendwann rausfiltern. Ich weiß nicht, ob dieser Ton zugänglich ist, müsste man mal schauen, ob das auch irgendwie möglich ist, um das halt eben, dieses Aktivierungswort zu unterdrücken, dass sie weiß, okay, es wird halt dieser Ton mitgespielt, ich löse jetzt nicht aus.
Hm. Und super smart.
Hm? Ja, wohl wahr. Apropos super smart. wir sind ja eine Testredaktion. Wir haben ja Dinge in der Hand, die wir uns täglich angucken. Du hast uns heute was mitgebracht. Den Sennheiser Momentum 5 Wireless Kopfhörer sind das.
Ja.
Wollen wir darüber sprechen?
Unbedingt.
Der Test der Woche.
Ja, mal wieder was nicht ganz made in Germany, aber designed in Germany. Ich gebe euch den einfach mal rüber, weil das ist ein, ich möchte mal sagen, ein Premium-Kopfhörer. Also wir liegen da im Preissegment 400 Euro.
Ich habe hier ein kleines ASMR-Unboxing.
Und das ist natürlich auch ein relativ, der Vorgänger war schon sehr beliebt, der fühlt sich sehr schön an. Und Kunstleder natürlich verziert, wir haben die
Darf ich einmal erwähnen, dass die Farbe ja perfekt zu meinem Laptop passt, der hier steht?
Deswegen bestellen wir die Sachen auch nur. Und wir haben den eben mit einer 1,4, also einem sehr gut bewertet, was natürlich an verschiedenen Punkten liegt. Er sitzt natürlich sehr bequem auf den Ohren. Im Sommer ist natürlich das Problem, die Ohrmuscheln heizen etwas auf. Also man wird so ein bisschen, fast schon ein bisschen schwitzig an den Ohren. Das mag ich bei denen jetzt so nicht. An sich ist er schön leicht immer noch mit dabei. Wir haben wirklich eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit. Ich muss mal schon kurz in meine Notizen schauen. Da waren wir bei ungefähr 53 Stunden. Also das ist der ordentlich. Hält wirklich Wahnsinn. Lang durch. Ja. Auch mit aktiviertem Noise Cancelling, das ist ja auch so eine Sache. Viele möchten ja eben einfach Ruhe haben und Sennheiser macht das so. Man kann in der App bestimmte Orte festlegen. Mhm. Das Handy nimmt sich dann den GPS-Standort und wenn ich zum Beispiel im 100 Meter Bereich von meinem Zuhause bin, schaltet sich das Noise Cancelling aus oder wenn ich in der Nähe der Arbeit bin, schaltet sich das Noise Cancelling automatisch dann ein oder auf die Stufe und das ist wirklich sehr, sehr smart und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut.
Das, ich habe es gerade auch gemerkt, ich konnte nicht mehr so
jetzt mal auch kurz nichts gehört.
Was ist dann der Kostenpunkt für dieses Schmuckstück? Kannst du uns das spontan verraten?
Da waren wir genau bei 400 Euro. 400 Euro. Also 399,90.
Wie verhält sich das mit den Packungen? Weil das, also 400 Euro, das will man ja dann doch nicht immer einfach so in die Handtasche schmeißen. Muss ich immer dieses Case mit haben, um es wirklich zu verstauen? Oder passiert denen nichts, wenn ich sie doch mal in die Tasche werfe?
du wirst schon ein paar Kratzer drin haben, wenn der Schlüssel mit rumfliegt. Deswegen würde ich immer dieses, also dafür legt ja Sennheiser oder auch eben alle anderen Hersteller diese Tragecases bei. Klar, das ist jetzt nicht das kompakteste, also eine kleine Handtasche passen die eben halt nicht rein. Für einen Rucksack ist natürlich so ein Tragecase perfekt. Der nimmt das dann doch nicht allzu viel Platz weg. Und du hast natürlich, alle Kabel sind drin, die musst du dann nicht auch nochmal irgendwo extra rauszahlen. Und das ist dann wirklich super.
Bei der Akkulaufzeit braucht man die ja aber hoffentlich gar nicht so häufig. Hm?
Das stimmt. Wohlbar.
Von was für einer Note sprechen wir?
Wir sprechen von einem sehr gut, einer 1,4 sogar. Oh. Also wirklich in dem oberen Bereich, möchte man sagen. Da spielen sie halt eben mit wie Sony oder auch eben die Apple AirPods Max. Sind natürlich deutlich günstiger als die AirPods Max zum Beispiel und bieten auch etwas andere Klangfeatures. Das ist natürlich dann nicht für Apple-User. Das liegt an den sogenannten Codecs mit dazu. Wir haben hier einen sogenannten APTX-Codec, also hochaufgelöstes Audiosignal. Das Audiosignal ist ja digitalisiert und das kommt dann vom Smartphone auf den Kopfhörer und wird dann dabei eben komprimiert, also verkleinert und dann wieder vergrößert und dabei passieren halt immer Verluste und damit die möglichst klein gehalten werden, gibt es halt eben diese besonderen Codecs und wenn man halt ein fähiges Gerät hat, Android-Smartphones haben relativ viele, das kann man halt diesen höheren Codecs und dann hört sich Musik noch so ein bisschen feiner an. Also ich mache mal gerne den Vergleich im Orchester, dass man wirklich mal so ein bisschen die unterschiedlichen Instrumente einfach viel, viel besser durchhört. Das ist natürlich sehr Audio-Nerdy-Kram, das wird auch nicht jeder benutzen und wie gesagt, wer ein iPhone hat, kommt da eh nicht in den Genuss, aber sie liefern auch an sich einen wirklich sehr, sehr tollen, einen schönen warmen Klang. Also man hat auch eben in diesem Mittenbereich, der ist gut, man hört, wenn man jetzt auf gitarrenlastige Musik steht, wie ich zum Beispiel, die klingen wirklich sehr schön und sehr knackig. Wir haben natürlich auch gleichzeitig noch sehr präzise Bässe. Also es wummert nicht nur in den Ohren und überspielt alles. Es bleibt auch sehr gut. Und wir haben natürlich auch natürlich eine sehr natürliche Stimme. Jetzt habe ich sehr viel natürlich gesagt. Stimmen, die halt eben klingen, wie sie klingen sollen. Auch nicht irgendwie so ein bisschen nasal verfärscht oder sowas. Das kann man auch von einigen Kopfhörern. Das haben die nicht, sondern da auch sehr sauber und sehr fein.
Ich laufe hier mit meinen 5 Euro in mir rum.
Sag mir Bescheid, wenn du was Besseres brauchst.
Ich habe zwischendurch jetzt kurz nur Bahnhof verstanden. Für wen würdest du diese Kopfhörer jetzt empfehlen? Ist es also für den Musik- und Sound-Affinierten? Oder?
Definitiv. Also wir reden hier bei 400 Euro sind wir schon in einem höheren Preispunkt. Definitiv. Es gibt viele Modelle, die günstiger sind, wo man dann einfach so ein paar Einschränkungen im Klang einnehmen muss oder halt eben in der Akkulaufzeit. Wer damit leben kann, der sollte dann eher zu einem günstigeren Modell greifen. Hier haben wir, wie gesagt, Fans, die auch Sennheiser mögen, die auch gerne dieses smarte Noise Cancelling mit dabei haben und einfach, wie gesagt, die Qualität eben schätzen, die da halt eben aus, ich glaube, das war bei Hannover, wo die herkommen, das halt eben haben möchten. Die sind natürlich bestens damit beraten. Es gibt aber auch viele Modelle, die jetzt aktuell noch besser sind, wie zum Beispiel der Sonos Ace, der ist noch etwas besser und auch noch etwas günstiger. Also vielleicht mit dem noch so ein bisschen warten, wenn man mit dem liebäugelt, weil auch eben das Design oder die Farbe gefällt. Das ist ja auch immer noch mittlerweile so eine Sache, die sehr abhängig ist beim Kopfhörer. Insofern, es ist eher was für Leute, die sehr viel Wert auf sehr guten Klang legen und eben auch diese ganzen Features mitnutzen möchten.
Ja, und die nächste Black Week kommt.
Definitiv.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ganz viel lernen über Sprachassistenten und auch über Kopfhörer.
Ja, ein großer Dank geht natürlich raus an Robert. Vielen, vielen Dank, dass du uns mit deinen Insights so weitergebracht hast. Ich fand es total spannend. Gerne wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und reden konnte.
Den Podcast findet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Und da findet man dann auch die Tests des Kollegen Laudentin bei computerbild.de. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Und jetzt ganz wichtig, wir wollen natürlich auch wissen, wie ihr zum Thema steht. Also schreibt uns gerne Mail, kommentiert oder hinterlasst auch eine Bewertung. Wir freuen uns wirklich sehr darüber.
In 2 Wochen gibt es dann den nächsten Podcast, die nächste Ausgabe von uns mit einem neuen Gast, einem neuen Thema. Das wissen wir selber noch nicht, aber wir vermuten, dass es heiß wird.
Und spannend bleibt's auch. Also wir sehen uns und hören uns.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.